Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es gab mal eine Zeit, da liefen Musikvideos noch im Fernsehen und waren manchmal richtig lang. Thriller von Michael Jackson zum Beispiel, der setzte visuelle Maßstäbe, erzählte eine ganze Geschichte in, ja, ich glaube, fast einer Viertelstunde. Heute lebt Popmusik ja eher in 15-sekündigen TikTok-Videos. Ein Popstar aber glaubt noch an die Kraft der Bilder. Die R&B-Ikone Beyoncé drehte zu ihrem Album abendfüllende Spielfilme. Heute erscheint auf Disney Plus ihr neuer Musikfilm Black is King, bei dem nicht nur sie, sondern viele Musiker aus verschiedenen afrikanischen Ländern zu hören sind. Wie zum Beispiel hier Mr. Easy und Yemi Alade im Song Don't Jealous Me.
Sheep don't run with lion, snake don't swing with monkey. I can't talk for too long, got too much gold to try on.
Tja, das ist also Musik aus dem Film Black is King, der basiert auf ihrem Album The Gift, dem Soundtrack zu einem Remake des Königs der Löwen, in dem sie, Queen Bee, Beyoncé, 2019 mitspielte. Also, wir halten das mal fest, ich habe mich auch gerade so ein bisschen fast verhaspelt, alles ziemlich kompliziert, aber auch bildgewaltig und fesselnd. Und über diese ganze Sache spreche ich jetzt mit Fabian Wolf. Hallo.
Hallo.
Ich habe gerade schon angedeutet, dass der Hintergrund etwas komplex ist, aber wir arbeiten das mal so ein bisschen sorgfältig auf. Zuerst mal, was für ein Film ist das denn, Black is King? Was für Musik ist da zu hören?
Also vielleicht mit einem Stift so ein kleines Diagramm jetzt zur Hilfe aufzeichnen. Der Film Black is King ist die Visualisierung des Albums The Gift von 2019, das gleichzeitig der Soundtrack zur Neuverfilmung des Königs der Löwen war, aus dem gleichen Jahr mit 3D-Tieren, bei dem Beyoncé die Löwin Nala sprach. Das war ein Remake des Disney-Zeichentrickfilms von 1994. Und auch Black is King erzählt seine ähnliche Geschichte wie die um das Löwenkind Simba, allerdings visuell abstrakter, zusammengehalten von Dialog-Samples aus dem Film, die auch schon auf dem Album The Gift zu hören waren. Die Songs, die Beyoncé aufgenommen hat dazu, sind keine Disney-Musik, wie man die kennt, sondern eher die bekannten Beyoncé-Hymnen über Stolz und Zusammenhalt, begleitet von Gästen wie Kendrick Lamar und Pharrell und natürlich ihrem Mann Jay-Z, aber vor allem von afrikanischen MusikerInnen wie die nigerianische Sängerin Yemi Alade oder Shatta Wale aus Ghana.
Da haben wir ja auch gerade schon eben was gehört. Welche Bedeutung haben denn diese Gäste für das ganze Projekt?
Beyoncé versteht das Album und den Film als, wie sie sagt, Liebesbrief an Afrika und wollte die, Zitat, besten, größten Talente des Kontinents präsentieren, wobei sie sich vor allem auf Nigeria und Ghana und Südafrika beschränkt. Dort ist auch der Film gedreht, an diesen Orten in üppigen Natureinstellungen, die gerade am Anfang ein bisschen an Werbespots für Center Park oder irgendwelche Urlaubsressorts erinnern, aber auch sehr atmosphärischen Großstadtszenen, die dann später auftauchen. Diese anspielungsreichen Bilder unterstreichen auch die Themen der Musik, Königstum, kulturelles Erbe, Tradition, auf oft sehr fesselnde Weise, und die RegisseurInnen, die Beyoncé engagiert hat, um ihre filmische Vision da umzusetzen, die kommen auch vor allem aus der Kunstwelt und der Designwelt, und sie gibt gerade ihren afrikanischen Gästen viel Raum und überlässt ihnen oft minutenlang die Bühne in diesem Film.
Da fehlt ja gerade schon mal der Begriff Afrobeats, den müssten wir vielleicht nochmal etwas genauer erklären, auch weil man ihn leicht mit Afrobeat à la Fela Kuti verwechseln könnte. Aber darum geht es bei Afrobeats, die im R&B und im Rap eine immer größere Rolle spielen, ja nicht.
Ja, das ist so ein etwas unscharfer, vielleicht auch sogar unglücklicher Begriff für eine Musikbewegung, die man auch Afro-Wave oder Afro-Pop nennen könnte. Also Musik, die lokal funktionieren soll, aber eben auch global Erfolg hat, bei der diese üblichen Aneignungsmechanismen westliche Künstler bedienen sich bei Künstlern aus Afrika, umgedreht werden. Also Leute wie Wizkid bedienen sich an internationalem Hip-Hop und R&B. Das war ja bei dem wortverwandten Afrobeat von Fela Kuti ein bisschen ähnlich. Also da wurden ja nigerianische Rhythmen mit Funk, wie er von James Brown gespielt wurde, verbunden. Diese regionalen musikalischen Wurzeln spielen jetzt nicht mehr so eine große Rolle. Das ist eben das, was Afrobeats so, so lebendig und wichtig macht. Beyoncé greift diese transnationalen Verwertungen von Musik auch im Film auf, als Kommentar so ein bisschen. Also so wird die Originalkomposition Mbube von Solomon Linda gespielt, aus der dann damals The Lion Sleeps Tonight als großer Welthit gemacht wurde, ohne dass Linda als eigentlicher Komponist dafür jemals Geld gesehen hätte.
Auch ein anderer Star, Drake, lässt sich häufig von Afrobeats inspirieren, so nennt sich das ja dann immer, wofür er teilweise wegen Aneignung, wegen Cultural Appropriation kritisiert wird. Gibt es bei Beyoncé ähnliche Kritik?
Ich habe ja schon gesagt, dass sie ihr Album als Liebesbrief an Afrika versteht. Ich glaube, jeder andere Star würde eigentlich für so eine Formulierung ausgelacht werden, wenn er oder sie damit ankäme. Tatsächlich gab es auch kritische Stimmen zum Album schon. Die Autorin Hannah Georges hat in einem sehr guten Text für The Atlantic angemerkt, dass die Vorlage, also der König der Löwen, sehr mit ostafrikanischen Bilderwelten arbeitet, während eigentlich alle Länder, aus denen die Gäste auf dem Album kommen, west- oder südafrikanisch sind. Nigeria und Ghana sind als Popstandorte schon sehr etabliert, Kenia und Tansania dabei hingegen noch nicht. Da würde mediale Verbreitung im Westen und im Norden also auch von großer kommerzieller Bedeutung für diese Standorte sein. Das hat Beyoncé dann verpasst. Ähnliche Kritik wurde auch schon zum Film geäußert. Also als der Trailer erschien, merkten viele afrikanische Twitter-User an, dass Beyoncé einem Kontinent ihre Liebe erklärt, durch den sie noch nie getourt ist.
Touren ist ja eh auf absehbare Zeit nicht möglich. Stattdessen ist dieser Film streambar. Das Album The Gift ist im Vergleich zu früheren Projekten von Beyoncé eh kein so großer Hit geworden. Soll oder kann dieser Film das jetzt ändern?
Er fängt auf jeden Fall gut ein, wofür Beyoncé 2020 steht, im Guten wie im, naja, nicht ganz so Guten. Also musikalisch ist das Projekt bis auf ein, zwei eher platte Balladen sehr gut. Ihre Gäste bringen so eine kantige Dynamik in die Musik, die der sonst immer sehr perfektionistischen Beyoncé eigentlich immer eher abgeht. Die Bilder und die Choreografie sind wirklich außergewöhnlich, aber grenzen auch teilweise an Kitsch. Und die Botschaften, um die es geht, also wie die Schönheit der Blackness, des Schwarzseins, die wirken dann am stärksten, wenn sie gar nicht richtig ausgesprochen werden, weil sie, wenn sie ausgesprochen werden, dann ziemlich platt klingen oder eben zu sehr den amerikanischen Kontext von Beyoncé als Künstlerin verraten. Von Kritikern wird dafür der Begriff der Wakandanisierung benutzt, also das idealisierte afrikanische Idyll aus dem Comicfilm Black Panther, der natürlich mit afrikanischer Realität überhaupt nichts zu tun hat, sondern vielmehr mit afroamerikanischen Vorstellungen. In einer Szene liest Beyoncé das Buch Black Gods and Kings über Kunst der Yoruba des amerikanischen Historikers Robert Ferris Thompson. Aber dieser Robert Ferris Thompson war tatsächlich weiß. Das fängt die Widersprüche des Films und Beyoncés afrikanischer Reise generell ganz gut ein, finde ich. Also ungewollt zeigt der Film eigentlich die Grenzen von Schönheit als politischer Kategorie auf.
Black is King, der neue Film von Beyoncé, geschaffen von ihr, ein Musikfilm. Fabian Wolf hat darüber gesprochen und das Ganze ist zu sehen bei Disney Plus ab heute. Vielen Dank.
Danke.